1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich habe große Angst, Herr Doktor. Ich verstehe Sie gut. Für jeden ist schließlich einmal das erste Mal. Ich habe wirklich große Angst, obwohl ich meine Entscheidung aus Liebe getroffen habe. Aber dann brauchen Sie doch keine Angst zu haben. Das Wichtigste ist doch, dass man seinem Auserwählten glaubt. Und an ihn zu glauben, ist doch Liebe. Und an Ihren Auserwählten kann man glauben. Putin, das erste Mal nur aus Liebe.
Das war ein weiterer Werbespot für Putin, der sich am 4. März, also morgen, mit 4 anderen Kandidaten der Wahl stellen wird. An ihren Auserwählten kann man glauben, hörten wir eben. Der Blick einer schönen jungen Frau fällt auf den Auserwählten, der das Titelbild des Time Magazins ziert, Wladimir Putin. Warum Putin in dem Spot nicht auf dem Titelbild eines nationalen Printprodukts zu sehen ist, kann ein Indiz sein für den vielleicht nicht ganz unabhängigen Ruf der russischen Presse. Weil die russische Medienlandschaft in den letzten Jahren auch für mich unübersichtlich geworden ist, lasse ich mir jetzt helfen bei der Sortierung der wahlentscheidenden Medien vom langjährigen Moskau-Korrespondenten des Deutschlandfunks, den ich jetzt am Telefon begrüße, Robert Bark. Das Fernsehen erreicht sich ja auch in Russland die meisten Wähler. Sagen denn die Besitzverhältnisse der Sender etwas darüber aus, welchen Charakter Vorberichte zur ausstehenden Wahl haben, wie man es fast unisono liest, oder gibt es doch Chancengleichheit der Kandidaten?
Nein, Chancengleichheit der Kandidaten, davon lässt sich nun wirklich nicht sprechen. Ihre Eingangsbemerkung, dass Fernsehen in Russland genauso dieselbe flächendeckende Wirkung hat wie in anderen Ländern, das ist völlig richtig. Und was die Besitzverhältnisse angeht, man muss sagen, dass die wichtigsten Kanäle, also 1, Russland 1, Russland 2, der damals bis zu Beginn der 2000er Jahre unabhängige Sender NTV, der dann sozusagen umgemodelt wurde in einen staatlich kontrollierten Sender, Fernsehsender. Diese drei Sender, die drei wichtigsten Sender, die auch landesweit über dieses Riesenterritorium zu empfangen sind, die sind, was die politische Meinungsbildung angeht, am wichtigsten, führen die Kampagne an und stehen voll unter der Kontrolle des Kremls und des Weißen Hauses, wie ja auch in Russland der Regierungssitz genannt wird.
Was heißt Kontrolle genau? Kann man das mit Zensur gleichsetzen?
Das kann man mit Sprachregelung zum Beispiel gleichsetzen. Also es ist durchaus bekannt und manche Chefredakteure im Hintergrundgespräch lassen dann schon erkennen, dass es so ist, dass es morgens regelmäßig auch mal Anrufe gibt, das sendet ihr bitte nicht, das sendet ihr bitte so. Und dann werden auch Reisen bekannt gegeben des Spitzenkandidaten, der morgen aller Wahrscheinlichkeit nach zum neuen Präsidenten gewählt werden wird, also Wladimir Putin, dass Putin in diesem sibirischen Städtchen seine Aufwartung machen wird, dann einen Tag später beispielsweise eine landwirtschaftliche Musteranstalt in Südrussland mit eröffnen wird, in Sotschi sich auf die Skier stellt, dort den Hang runterfahren wird, also der zukünftigen Olympiastadt Russlands 2014. All solche Aktivitäten, die eigentlich, wenn man es oberflächlich betrachtet, Berichterstattung sind, denn der Mann ist ja immerhin Ministerpräsident, also Regierungschef des Landes, was aber auf der anderen Seite natürlich unterschwellig die Botschaft vermittelt, seht her, was wir für einen aktiven Ministerpräsidenten haben, der schon mal Präsident war und der jetzt doch wieder am besten Präsident sein sollte.
Aber zusätzlich gibt es offenbar auch noch Werbespots, auch für die anderen Kandidaten?
Das stimmt. Nicht nur in den elektronischen Medien, sogar auch in den Zeitungen bis hinunter in die Regionalblätter gibt es den einen oder anderen Chefredakteur, der sich dann sogar die Hände reiben darf, weil Wahlkampfzeiten in einem Ordi zufolge bezeichnet werden in diesen Kreisen dann auch als Jagdzeiten. Die Jagdsaison ist eröffnet. Das soll bedeuten, die Kandidaten von lokaler, regionaler bis ganz nach oben hin haben die Möglichkeit, zum Beispiel nicht redaktionell gekennzeichnete Texte in die Blätter zu heben, sich Sendezeit zu kaufen und dafür natürlich gutes Geld zu bezahlen. Und damit wird die Kriegskasse auch der kleinen Zeitungen, der kleinen Sender gut gefüllt. Und das ist aus der Warte heraus natürlich, sind Wahlkampfzeiten für diese Publikationsorgane, sei es elektronisch oder Print, schöne, attraktive Zugewinne.
Dann vielleicht zum Radio. Echo Moskwoj ist auch in Deutschland ein Begriff. Lange Zeit galt es als unabhängig. 2001 besuchte Kanzler Schröder den Sender. Hören wir mal ganz kurz rein.
Gerhard Schröder.
Guten Morgen, Herr Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Guten Morgen.
Haben Sie denn gut geschlafen?
Dankeschön, sehr, sehr gut.
Einer unserer Zuhörer hat gesagt, Ihr Besuch in der Anti-Regierungs-Radiostation Echo Moskwoj könnte Herrn Putin beleidigen.
«Эхо Москвы», и тем оскорбляете Путина.
Ну, это glaube ich nicht.
Нет, я не думаю, что это так. Это радиопередача, которой я еще в Германии обещал дать интервью, и я всегда сдерживаю свои обещания.
Mein Verständnis von Pressefreiheit ist so, dass man
Mein Verständnis von Pressefreiheit ist, dass man trennen muss zwischen den Eigentümern auf der einen Seite und dem Journalismus auf der anderen Seite. Ich vertrete überall die Meinung, dass Journalismus frei sein muss in einer Demokratie. Und ich bin damit auch mit dem Präsidenten durchaus einig. Inzwischen kann man ja sagen, Gerhard Schröder steht für Gazprom und Echo Moskau, wofür?
Ja, Echo Moskau steht eigentlich auch für Gazprom, mindestens zu zwei Dritteln. Weiter transportiert über die Gazprom Media Holding. Da hat also dieser halbstaatliche Energiekonzern ganz dick seine Finger drin. Und dass also die Trennung zwischen Journalismus, Politik und Wirtschaft mittlerweile doch nicht mehr so ganz funktioniert, denken Sie sich meine Ironie jetzt mitgesprochen, sehen Sie allein an der Tatsache, dass vor einigen Tagen, der Chefredakteur dieses doch wirklich inzwischen weltweit bekannten Senders, wie Sie selbst auch sagten, Echo Moskau, sozusagen abgesetzt worden ist. Denn nicht als Chefredakteur, aber als Aufsichtsratmitglied, der er bisher war, in dieser Funktion hat man ihn entfernt. Und zwar ganz kurz auf einen Wortwechsel mit Putin. Putin, der ihm dann wortwörtlich vorgeworfen hat, bei einem Chefredakteurstreffen russischer Chefredakteure, das Venediktov, so heißt der Mann, Alexei Venediktov, Chefredakteur von Echo Moskau, letztlich doch den Interessen der Vereinigten Staaten diene und nicht beleidigt sein sollte, wenn er jetzt hart angefasst würde, denn er, Putin, sei ja auch nicht beleidigt, wenn ihn Echo Moskau mit wörtlich Durchfall übergieße und das ständig.
Als Leuchtturm der unabhängigen Printpresse gilt ja die Novaya Gazeta, die trotz einiger Morde wie an ihre Journalistin Anna Politkovskaya ja nach wie vor standhaft zu sein scheint und auch international beachtet wird, natürlich muss man sagen. Wird sie es auch im eigenen Land?
Das ist das große Problem der Zeitungen in Russland generell seit geraumer Zeit, dass Zeitungen eine relativ geringe Auflage haben, nur in den großen Städten, also Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, Wladiwostok, Rostow, also einigen mittelgroßen Städten, auch in der sogenannten russischen Provinz, die immer noch über 1 Million Einwohner haben können, gelesen werden, vor allem weil sie dort vielleicht auch noch erhältlich sind, weil über das ganze große Land verteilt manche Zeitungen eigentlich gar nicht lesbar sind, weil schlicht weil sie nicht vorhanden sind. Sie erreichen die Leser nicht. Von der Auflage her und auch was die Vertriebswege angeht, also die große Funktion kritischer Blätter mit Meinungsartikeln, mit Kommentaren, die die Zeitungslandschaft in der Perestroika- und Glasnost-Zeit zu Gorbatschows-Zeiten, also Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre hatten. Die Zeiten sind für die russischen Printmedien leider vorbei. Dafür hat sich eine relativ lebhafte Internetszene entwickelt mit Blogger-Szenen. Bekannt ist zum Beispiel LiveJournal.ru oder Kontakte.ru, also das heißt auf Deutsch übersetzt im Kontakt, ist so eine Art Facebook auf Russisch. Das bildet sich heraus, vor allem auch unter den jüngeren Menschen. Und für die sind die Fernsehkanäle, über die wir jetzt gesprochen haben, eigentlich ohnehin schon seit langem nicht mehr interessant. Die Botschaften, die vom Fernsehen ausgehen, erreichen diese jüngeren Russen in der Regel schon kaum mehr, weil die ihren Fernsehapparat schon gar nicht mehr anschalten und ohnehin nur noch über das Internet miteinander kommunizieren.
Und auch sich über Skype, wie ich hörte, verabreden. Aber das sind ja, wie wir auch wissen, durch andere Staaten keine sicheren Medien. Also Geheimdienste hören und sehen mit. Natürlich. Können auch Desinformationen lancieren, ganz geschickt. Wagen Sie eine Prognose in dieser Richtung, wie lange sich Russland da noch erstmal so den Anschein wahren kann, dann nicht mit zu redigieren?
Also wir haben, es ist ein kleines Indiz, am Tag der Parlamentswahlen im Dezember hatten wir das Phänomen, dass zum Beispiel die Website von Echo Moskau auf einmal blockiert war. Eine bekannte oppositionelle Tageszeitung, Kommersant, ist ebenfalls blockiert worden. Das Live Journal, von dem ich gerade gesprochen habe, da gab es auch Hackerangriffe drauf. Das waren alles Dinge, die man jetzt vielleicht als eine Art Generalprobe sehen kann, die aber die Leute doch hart aufschrecken lassen. Es gibt Initiativen aus der Duma, dem Parlament, zum Beispiel das Internet doch schärfer zensieren zu wollen. Entschieden worden ist darüber nicht. Die Gesetzentwürfe liegen vor, werden behandelt, möglicherweise verabschiedet, möglicherweise modifiziert, das weiß heute keiner. Aber dass man natürlich mit einem Auge zum Beispiel Richtung Osten schaut, Richtung China, wo ja Zensureingriffe ins Internet nichts Unbekanntes sind, das erfreut manche Hardliner in der Duma auch von der Regierungspartei. Sowas ist nicht auszuschließen. In welchem Umfang dies geschehen wird, denke ich mal, wird unter anderem davon abhängig sein, mit wie viel Stimmen oder wie viel Prozent Putin zum neuen Präsidenten gewählt werden wird. Denn davon kann man ausgehen. Vor allem aber, wenn seine Soziologen und Medienforscher herausfinden, dass zum Beispiel die Blogger-Szene mit Schuld dran haben könnte, dass der Erfolg für Putin geringer ausfällt, als er es selber erwartet und ihr vielleicht sogar in eine Stichwahl gehen müsste.
Meint der langjährige Korrespondent des Deutschlandfunks in Moskau, Robert Back. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Einschätzung.
Gerne.
Radio 1.